Too fast.
No, we got the wrong
word. Yeah, but I mean, it's too fast anyway.
Take 7.
Das ist eine kleine Szene aus der Studioarbeit der Beatles, als sie vor 50 Jahren ihre erste Single aufnahmen. Paul war das Tempo zu schnell. Und wie rasend schnell war das Tempo in diesem bahnbrechenden Jahr 1962 für die Entwicklung der Popmusik? Vor 50 Jahren wurde die Popmusik geboren, so wie wir sie heute kennen. Ist diese Behauptung übertrieben? Ich meine nicht. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit dem Thema 1962, das Jahr, in dem alles begann. Zumindest alles für die Beatles, für die Stones, für Bob Dylan, für die Beach Boys und so weiter. Am 5. Oktober 1962 erschien die erste Single der Beatles und damit begann zweifellos eine neue Ära der Popmusik. Die Stones traten am 12. Juli 1962 zum ersten Mal auf. Die Beach Boys veröffentlichten am 1. Oktober 1962 ihr erstes Album Surfin' Safari und begründeten damit die Surf Music Kaliforniens. Aus der US-amerikanischen Folk Music gingen die ersten Protestsongs hervor. Bob Dylan schrieb im April 1962 seinen legendären Song Blown in the Wind. In England wurde 1962 der britische Blues geboren. John Mayall betrat die Bühne mit der Band Blues Syndicate. Der Südafrikaner Manfred Mann gründete 1962 in London die Mann Hugh Blues Band. Und der Vater des britischen Blues, Alexis Corner, veröffentlichte 1962 sein erstes Album mit seiner Band Blues Incorporated, aus der später Stars hervorgehen sollten wie Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Brian Jones, also fast die gesamte Besetzung der Rolling Stones. Außerdem Rod Stewart, Jimmy Page, Ginger Baker, Jack Bruce und andere. Der Rock'n'Roll hatte 1962 endgültig abgedankt und wurde verdrängt von neuen Stilformen wie Soul, Twist und Mercy Beat. Der Modetanz Twist hatte zwar 1962 schon seinen Zenit überschritten, doch Chubby Checkers Let's Twist Again von 1961 hallte noch nach und die Isley Brothers veröffentlichten am 16. Juni 1962 jenen Song, der eigentlich mit einer ganz anderen Band identifiziert wird. Die Isley Brothers waren nicht die ersten, die Twist and Shout aufnahmen. Doch ihre Version stand im Sommer 1962 in den Top 20 der US-amerikanischen Hot 100. Ein Jahr zuvor hatte Phil Spector mit der Gruppe Top Notes den Song zum ersten Mal auf den Markt gebracht, damals noch unter dem Titel Shake It Up Baby, aber ohne Erfolg. Doch weltweit bekannt wurde Twist and Shout durch den begnadeten Schreihals John Lennon in der Beatles-Fassung, aufgenommen für das erste Beatles-Album Please Please Me, das im März 1963 veröffentlicht wurde. Knapp 6 Monate zuvor aber begann die Plattenkarriere der Beatles, die die Welt nicht nur des Pop nachhaltig verändern sollte. Es war noch kein genialer Song, mit dem die Beatles am 5. Oktober 1962 erstmalig als Schallplattenkünstler die internationale Bühne des Pop betraten. Der Song Love Me Do musste eher als naiv und fast schon schlagerhaft bezeichnet werden, ebenso wie die Rückseite der Single P.S. I Love You, beide übrigens vornehmlich von Paul McCartney geschrieben. Doch zur damaligen Zeit, vor 50 Jahren, markierten beide Songs etwas Besonderes, Außergewöhnliches. Für eine noch völlig unbekannte Band war es schon fast sensationell, dass beide Songs Eigenkompositionen darstellten. Der Regelfall jener Zeit schrieb vor, dass ein Produzent für einen Solisten oder eine Gruppe einen Song auswählte, den ein anerkannter Songschreiber geschrieben hatte. Doch Lennon und McCartney hatten schon ganz am Anfang ihrer Plattenkarriere den Ehrgeiz und die Fähigkeit, eigene Songs zu schreiben. Die zweite Besonderheit war, dass diese junge Band auf jeglichen Arrangement-Schnickschnack verzichtete. Keine Streicher, keine Bläser oder sonstige hinzugefügte Klangaccessoires, sondern nur das eigene Handwerk, die selbstgespielten Instrumente in die Waagschale warf. Das klang roh und ungeschliffen, kunstlos, aber ungeniert und unbekümmert. John Lennon spielte eine bluesige Mundharmonika. Der zweistimmige Gesang von Paul und John ließ schon eine gewisse Eigenart erkennen. Der Text freilich war erschreckend banal. Love, love me do, you know I love you, I always be true, so please love me do. Ein Schlagertexter hätte es nicht billiger hingekriegt. Aber die Textidee will Paul schon als spätpubertierender 16-Jähriger ersonnen haben. Na dann muss man's mögen. Love me do. Ein paar angedeutete Blue Notes sind hier in Pauls improvisationsähnlichem Schlussgesang und in Johns Mundharmonikatönen herauszuhören. Als weichgespülter Soft Blues konnte diese erste Single der Beatles durchgehen. Da war allerdings noch nichts von der Genialität des Songschreiber-Duos zu ahnen, was ja schon ein halbes Jahr später im ersten Beatles-Album Please Please Me zumindest aufblitzen sollte und bereits ein Jahr später im zweiten Album With the Beatles die ersten Blüten austreiben sollte. Und doch markiert der 5. Oktober vor 50 Jahren mit der Veröffentlichung von Love Me Do den Beginn einer Entwicklung, die die Welt verändern sollte. Damals begann auch ein kreativer Wettstreit zwischen zwei jungen Männern und Songschreibern und zwischen zwei Bands aus England und Amerika. Ein Wettstreit, der bis ins Jahr 1967 hinein die transatlantische Pop-Entwicklung vorantreiben sollte. Auf der einen Seite war es Paul McCartney, auf der anderen Seite des Atlantik in Kalifornien war es Brian Wilson von den Beach Boys. Beide fast gleich alt, beide die Bassisten ihrer Bands und beide ehrgeizige und hochbegabte, melodiebeseelte Songschreiber. Beide begannen mit fröhlichen, unbedarften Simple-Songs für den schnellen Spaß und verwandelten sich in kurzer Zeit zu ernsthaften Songkomponisten, die Popkunst kreierten. Als die Beach Boys ihre erste Single Surfin' Safari im August 1962 veröffentlichten und zwei Monate später ihr gleichnamiges Debütalbum folgen ließen, wussten die beiden noch nichts voneinander. Die erste Beatles-Single wurde nur in England veröffentlicht und erreichte ja auch nur Platz 17 in den englischen Charts. Und die erste Beach Boys-Single erschien zunächst auch nur in den USA und kam dort nur, aber immerhin auf Platz 17. Und ganz ähnlich wie Pauls Simple-Song Love Me Do war auch Brians Surfin' Safari eine schlichte Variation der bekannten Vorläuferstile Rhythm and Blues und Rock'n'Roll. Allerdings mit klarem West Coast Surf Sound. Und die späteren komplexen Vokalarrangements der Beach Boys waren hier bereits ansatzweise herauszuhören.
Surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
Come on a safari with me.
Auch für die Beach Boys, genauso wie für die Beatles, begann die Plattenkarriere im Herbst 1962, wobei die Beach Boys mit ihrem Debütalbum Surfin' Safari, das bereits am 1. Oktober vor 50 Jahren veröffentlicht wurde, den Beatles um knapp 6 Monate voraus waren, denn das Debütalbum der Beatles erschien ja wie gesagt erst im März 1963. Im Herbst 1962 spielten beide Bands allerdings noch keine besondere Rolle in den Charts ihrer Heimatländer. In den USA stand damals Ray Charles ganz oben in den Charts mit dem schnulzigen Song »I Can't Stop Loving You«, geschrieben vom Country-Sänger Don Gibson. Und der erfolgreichste Titel in England war das Instrumentalstück »Wonderful Land« von The Shadows, das insgesamt 8 Wochen lang die Nummer-1-Position innehatte und hier im Hintergrund in einer neuen Live-Fassung der Shadows von 2004 zu hören ist. Und der erfolgreichste englische Nummer-1-Hit zur Zeit, als die Debütplatten der Beatles und der Beach Boys im Herbst 1962 auf den Markt kamen, war ebenfalls ein Instrumentaltitel vom 28. September bis zum 1. November 1962, also insgesamt 5 Wochen, hielt sich auf Platz Nummer 1 in England der Titel Telstar, benannt nach dem US-amerikanischen Kommunikationssatelliten, der am 10. Juli 1962 auf seine Umlaufbahn in den Orbit geschickt worden war. Mit seinem Space Sound und den damals noch recht primitiven elektronischen Klangeffekten galt der Titel Telstar von der englischen Band The Tornados, geschrieben und produziert von Joe Meek, als früher Vorläufer aller Elektrostile im Pop. Joe Meek, schillernde Pop-Persönlichkeit in England, war der Spiritus Rector hinter diesem Titel Telstar. Er hatte dieses Instrumentalstück geschrieben, er hatte die Aufnahme produziert und er hatte die ausführende Band The Tornados zusammengestellt. Und er brachte das Kunststück fertig mit Telstar 1962, den ersten Nummer-1-Hit einer englischen Band in den USA zu landen. Ein Jahr bevor die Beatles mit She Loves You auf Platz 1 in Amerika folgen sollten. Joe Meek, der ebenso genialische wie überspannte Popmusikschreiber und Produzent, endete tragisch, versank in Depression und erschoss sich im Februar 1967, nachdem er zuvor seine Vermieterin, offenbar im Paranoia-Wahn, ebenfalls mit einer Schrotflinte erschossen hatte. Als Erholung von so viel Tragik geht es nun sehr harmlos weiter. Ein weiterer Top-Hit des Jahres 1962 auf beiden Seiten des Atlantiks war der Gitarrenschrammelsong Sheila von Tommy Rowe, ein einfacher 3-Akkorde-Song, der jedem Hobbygitarristen damals beim Nachspielen ein schnelles Erfolgserlebnis bescherte, denn simpler geht's nimmer. Schließlich hatte Tommy Rowe seinen Song Sheila schon im zarten Alter von 14 Jahren ersonnen und war damals selbst noch blutiger Gitarrenanfänger. 1960 hatte er den Song bereits mit seiner 1958 gegründeten Gruppe Satins veröffentlicht, allerdings ohne Beachtung zu finden. Als er es dann 1962 nochmals als Solist versuchte, landete Sheila in Amerika auf Platz 1, in England auf Platz 3 und in Deutschland auf Platz 9. Und so wie die Akkordfolge ist auch der Text unschlagbar simpel. Für den Erfolg bei den Teenagern war gerade das sicherlich kein Nachteil. Tommy Rowe, der im Mai 70 Jahre alt wurde, hatte 1962 einen Top-Hit mit seiner ansteckenden Begeisterung für Sheila, Man, This Little Girl Is Fine. Musikalisch und textlich um Welten gehaltvoller, dafür aber auch in den Charts sehr viel weniger erfolgreich, jedoch ganz anders als Sheila, in den Annalen der Popgeschichte eingraviert, als wegweisend und sehr bedeutend, war der folgende Song, den Pete Seeger geschrieben hatte, in der Urfassung schon im Jahre 1955, doch in der bis heute berühmten Endfassung erst 1962 vom Kingston Trio weltweit bekannt gemacht. Where Have All the Flowers Gone? Dieser eindringlich mahnende Antikriegs- und Friedenssong wurde 2010 als einer der 20 wichtigsten politischen Songs der Popgeschichte ausgezeichnet. Das Kingston Trio, aus der Bay Area von San Francisco stammend, hatte 1958 mit dem Song Tom Dooley bereits weltweite Bekanntheit gewonnen und erreichte mit Where Have All the Flowers Gone 1962 die Top 20 der Billboard Hot 100. Weil das Kingston Trio der Meinung war, es handele sich um einen Traditional, gaben sie bei der Autorenschaft ihre eigenen Namen als Komponisten an. So etwas war damals nicht unüblich. Nach einem Anruf von Pete Seeger waren sie eines Besseren belehrt und änderten bei der Zweitauflage die Komponistenangabe in Pete Seeger. Das Lied ist kunstvoll aufgebaut. Jede Strophe beginnt mit einer Frage, die am Ende der Strophe beantwortet wird. Und diese Antwort ist das Thema und die Eingangsfrage der darauf folgenden Strophe. So greift eine Strophe in die andere und bildet einen endlosen Zirkelschluss, der den endlosen Kreislauf der todbringenden Kriege anklagt. Der Refrain formuliert die stets wiederholte mahnende Frage, When will they ever learn? Kaum ein anderes Lied hatte für die internationale Friedensbewegung eine solche Bedeutung wie Where Have All the Flowers Gone, das vor 50 Jahren vom Kingston Trio weltweit bekannt gemacht wurde. Where have all the flowers gone? Young girls with them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where Have All the Flowers Gone gehört zu den meistgecoverten Songs mit politischem Inhalt in der Popgeschichte. Joan Baez, Harry Belafonte, The Searchers, The Four Seasons, Earth, Wind and Fire, Wes Montgomery und viele andere veröffentlichten eigene Bearbeitungen. Jede Folkband der 60er Jahre nahm den Song in ihr Repertoire auf. Marlene Dietrich sang das Lied erstmals in französischer Sprache 1962 bei einem UNICEF-Konzert und nahm ebenfalls 1962 auch ihre berühmt gewordene deutschsprachige Fassung auf. Sag mir, wo die Blumen sind, wurde auch von Hannes Wader interpretiert, außerdem von Udo Lindenberg, Hildegard Knef, Katja Epstein, der DDR-Rockband City und vielen anderen mehr. Im April 1962 nahm auch das Trio Peter, Paul and Mary eine eigene Version des Pete Seeger Originalsongs auf und veröffentlichte diese Interpretation in ihrem Debütalbum, das Ende 1962 Platz 1 der Billboard-Charts erreichte, was ein Aufbruchssignal für die internationale Folkmusik war. Aus dem Album ausgekoppelt wurde der ebenfalls von Pete Seeger geschriebene Song If I Had a Hammer, der mit seinen Symbolen aus der Arbeitswelt Bezüge zur Gewerkschaftsbewegung in den USA herstellte und zu einem Leitsong der Bürgerrechtsbewegung aufstieg. Peter, Paul and Mary überzeugten durch ihre mitreißende Neufassung. Nur zwei Akustikgitarren und ihr kunstvoll arrangierter dreistimmiger Gesang waren ihr Markenzeichen. Das Folk-Revival der 60er Jahre erlebte seine Initialzündung unter anderem mit diesem Song. Gallagher hatte den Song If I Had a Hammer bereits 1949 geschrieben und später mit seiner Band The Weavers aufgenommen. Doch erst die Neufassung von Peter, Paul & Mary aus dem Jahre 1962 wurde erfolgreich. Ein Jahr später sollte Trini Lopez den Song noch weiter in die Welt hinaustragen. Der größte Hit von Peter, Paul & Mary aber war ihre Interpretation des Bob Dylan-Songklassikers Blowin' in the Wind, der 1963 weltweit in den Charts hoch notiert wurde. Keine andere Single ihrer Plattenfirma hatte sich in den 60er Jahren so schnell verkauft wie Blowin' in the Wind von Peter, Paul & Mary. Bob Dylan hatte diesen berühmten Protestsong im April 1962 in einer New Yorker Folkkneipe geschrieben. Sein Debütalbum war bereits im März 1962 veröffentlicht worden, blieb aber ein Ladenhüter. Wegen des miserablen Verkaufs seines ersten, schlicht Bob Dylan genannten Albums, ließ das Folgealbum auf sich warten, obwohl Dylan schon im Herbst 1962 genug Songs für ein zweites Album fertig hatte, darunter neben Blown in the Wind seine Songmeisterwerke A Hard Rain's a Gonna Fall, Don't Think Twice und die wütende Anklage Masters of War. Doch erst im November 1963 konnten diese Songs im Album The Freewheeling Bob Dylan erscheinen. Der immense Erfolg von Peter, Paul & Mary und ihrer Version von Blown in the Wind trug sicher dazu bei, dass Dylan sein zweites Album gemeinsam mit Begleitmusikern aufnehmen konnte. In diesem, seinem Referenzsong der frühen Jahre, Blown in the Wind, greift Dylan die wachsende Proteststimmung in der Jugendkultur auf und formuliert ein Bekenntnis zu humanistischen Idealen, zu Pazifismus und Bürgerrechten und kleidet die damals in der Jugend überall spürbare Skepsis bis Ablehnung den Mächtigen gegenüber in poetische Metaphern. Einfach auf der Gitarre nachzuspielen, textlich voller allgemeingültiger Botschaften, wurde Blown in the Wind von einer Generation zur nächsten weitergegeben und blieb bis heute aktuell mit seinen drängenden Fragen und seiner ebenso beunruhigenden wie anklagenden Refrainzeile The answer, my friend, is blowing in the wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Einer der wichtigsten Songs, die 1962 geschrieben wurden und 50 Jahre später noch immer Bedeutung haben, ist zweifellos Dylans Blowin' in the Wind. Natürlich musste sich dieser Song auch Häme und Spott gefallen lassen, weil der Text viele bedeutungsschwere Fragen stellt und der Refrain eine scheinbar lapidare Antwort gibt, die in der deutschen Übersetzung lautet: Die Antwort kennt allein der Wind. Dies ist allerdings eine falsche Übersetzung. Das Blowing in the Wind ist keine betuliche oder achselzuckende Formulierung, sondern eine ärgerliche, fast wütende, die eine wegwerfende Geste beschreibt. Die Antwort wird eben nicht vom Wind verweht, sondern von der Ignoranz der Leute, im Sinne von, die Antwort will sowieso keiner wissen. Okay, man kann kritisieren, dass die Position des anklagenden Sängers etwas Wohlfeiles, Besserwisserisches hat, erst hochtrabende Fragen zu stellen und sich dann um die Antworten zu drücken. So wurde an dieses Songdenkmal Blown in the Wind gerne mal gepinkelt, geschmäht als Cassandra-Rufe zum Mitschunkeln oder als an incredibly dumb song wurde Blown in the Wind dann noch verkackeiert in einer deutschen Version von Wiglaf Droste mit dem Titel Muss a Pfeife in the Wind. Zitat: Wie viele Straße muss a man gehe weg, bis a heiße richtige Mann? Wie viel große Wasser muss weiße Vogel fliegt, bis könne schlafe in a Sand? Wie oft muss der Kanonenkugel machen, bumm, bis alle sagen, nix gut verbot? Richtig Antwort, gut Freund, muss er Pfeife in den Wind. Richtig Antwort, muss er Pfeife in den Wind. Zitat Ende. Albern schräge Texte gab es auch schon 1962. Man denke nur an Monster Mash von Bobby Pickett and the Crypt Kickers. Ein witzig gemeinter Gruselsong, der in den USA ein Millionenseller war und im Oktober 1962 für 2 Wochen auf Platz 1 der Singlecharts stand. Monster Mash gilt als Auslöser des Schockrocks, der später von Sängern wie Alice Cooper, Marilyn Manson und anderen perfektioniert wurde. Also auch das nahm vor 50 Jahren seinen Anfang.
I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from its slab began to rise, and suddenly, to my surprise,
he did the mash.
He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode.
They did the mash.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It got on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash.
Monster Mash. Der Monsterhit des Jahres 1962 beweist, sogar der Monster-Grusel-Horror-Schockrock nahm vor 50 Jahren seinen Anfang. Und was nicht alle sonst noch seinen Anfang nahm, die Plattenkarriere der Beatles und Beach Boys und auch die von Bob Dylan. 1962 begann die Live-Karriere der Rolling Stones, der Protestsong und das Folk-Revival wurden geboren. Leonard Bernsteins Musical West Side Story feierte weltweit Erfolge mit den Songs Maria, Somewhere und Tonight. Herbie Hancock veröffentlichte seinen bekannten Jazz-Standard Watermelon Man im Album Taken Off und machte erstmalig ein liebäugelndes Jazz mit der Popmusik hörbar. Und Antonio Carlos Jobim komponierte 1962 The Girl from Ipanema, brachte damit die Bossa Nova auf die Weltkarte des Pop und legte den Grundstein für die Entwicklung des Latin-Pop und der Weltmusik. In England ging 1962 der Skiffle-Boom zu Ende und parallel entwickelte sich die britische Blues-Szene mit den wachsenden Aktivitäten einflussreicher Musiker wie Alexis Corner, John Mayall, Cyril Davis und Graham Bond. Eric Burdon und Alan Price gründeten 1962 die Animals als Rhythm and Blues Band und wollten mit dem aufkommenden Beat nicht in einen Topf geworfen werden. Und alle Briten, die an schwarzer Musik interessiert waren, feierten 1962 den Instrumentaltitel Green Onions von Booker T. and the MGs, veröffentlicht im Mai 1962, in den US Rhythm and Blues Charts 4 Wochen lang auf Platz Nummer 1 geführt und in den Popcharts auf Rang 3. Bis 1967 wurden über 1 Million Exemplare der Single Green Onions verkauft. Und alle Hobbygitarristen der 60er Jahre spielten den markanten, aber einfachen Riff mit Begeisterung nach. Booker T and the MGs bestehen aus dem Keyboarder Booker T. Jones Jr., dem Schlagzeuger Al Jackson Jr., dem Bassisten Donald Duck Dunn und dem Gitarristen Steve Cropper, allesamt legendäre Namen in der Musikerszene. Sie hatten gemeinsam ein paar Hits, von denen der gerade gehörte Green Onions der größte war. Aber als Sessionband, als Begleitmusiker von zum Beispiel Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave und anderen Sängern des Soul-Labels Stax Records in Memphis schrieben sie fast noch mehr und wichtige Rhythm & Blues und Soul-Geschichte als mit ihren eigenen Platten. Die größte Musikerlegende von Memphis, Tennessee, konnte im Jahre 1962 den Niedergang des Rock'n'Roll nicht verhindern. Obwohl Elvis Presley 1962 nochmals Hitparaden-Triumphe mit 2 Nummer-1-Singles und einem Nummer-1-Album in den USA feiern konnte, beschleunigte sich der Abgang des Rock'n'Roll durch das Aufkommen von Twist, Soul und Folk. Und auch der Sinkflug des Sterns von Elvis war danach nicht mehr aufzuhalten. Schon 2 bzw. 3 Jahre zuvor waren die vielversprechenden Rock'n'Roll-Sänger und Songschreiber Buddy Holly und Eddie Cochran ums Leben gekommen. Chuck Berry saß 1962 im Gefängnis. Jerry Lee Lewis hatte sich selbst ins Abseits manövriert durch seine Ehe mit seiner 13-jährigen Cousine. Little Richard wollte lieber Baptistenprediger als Rock'n'Roll-Sänger sein. Und der einflussreiche, aber korrupte Rock'n'Roll-DJ Alan Freed hatte die ganze Branche durch den Payola-Bestechungsskandal in Verruf gebracht und damit auch das Image des Rock'n'Roll beschädigt. Elvis hatte 1962 für lange Zeit nochmals die letzten Hitparaden-Erfolge, aber auch nur in den USA, mit den Songs Good Luck Charm und Return to Sender.
Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back.
She wrote upon it,
"Return to sender, address unknown. No such number, no such song."
Return to Sender von 1962 war der letzte Nummer-1-Hit von Elvis bis zu seinem Comeback 1968-69. Der Rock'n'Roll war am Ende. Auch aus anderen Stilrichtungen kam kein wirklich überzeugender, kraftvoller neuer Schwung. Die gesamte Szene schien im Jahr des Umbruchs 1962 auf etwas Neues zu warten. Dieses Neue sollten natürlich die Beatles sein, die ihre unglaublichen Möglichkeiten mit ihrer ersten Single Love Me Do vom Oktober 1962 nur andeuteten. Dies sollte aber nur der Anfang sein. Der im Jahr zuvor vereidigte junge Präsident der USA, John F. Kennedy, löste eine Aufbruchsstimmung aus, die auch die Jugendszene erfasste. Die Bürgerrechtsbewegung fand großen Zulauf, inspiriert von der moralischen Instanz Martin Luther King. Aber es gab auch Rückschläge, Unsicherheiten, Krisen, Naturkatastrophen im Jahr 1962, auch und gerade in Deutschland. Anfang Februar kommen bei einem Grubenunglück im Saarland fast 300 Bergleute ums Leben. Mitte Februar bricht die schwerste Sturmflut seit 100 Jahren über die deutsche Nordseeküste herein. 565 Menschen verlieren ihr Leben. Während der Kuba-Krise im Oktober gerät die Welt an den Rand eines Atomkrieges. Die Spiegel-Affäre führt im November zum Rücktritt von Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Kanzler Adenauer muss seine Koalitionsregierung umbilden. Es wird seine letzte Regierung werden. Was war sonst noch wichtig oder auch nicht? Die Genehmigung für den Bau des ersten deutschen Atomkraftwerkes wird erteilt. Die Anti-Baby-Pille ist auf Rezept erhältlich. Brasilien gewinnt im Juni die Fußball-Weltmeisterschaft. Conny Frohbös wird Siegerin bei den deutschen Schlagerfestspielen in Baden-Baden mit dem Titel »Zwei kleine Italiener«. Diesen Song hören wir hier genauso wenig wie den absoluten deutschen Top-Hit des Jahres 1962, »Tanze mit mir in den Morgen« von Gerhard Wendland. Obwohl, was ist falsch an der Aufforderung »Tanze mit mir in das Glück«? Und wer wollte das nicht? »In deinen Armen zu träumen ist so schön bei verliebter Musik«. Hochinteressant ist allerdings der Nummer-1-Hit in Deutschland im Mai 1962. Von einem Eifersuchtsmord handelt der Text und die Musik verbreitet eine südeuropäische Atmosphäre mit orientalischen Anklängen. Der Refrain klingt angesichts der Schuldenkrise, der Trockenheit und Waldbrandgefahr in Südeuropa geradezu aktuell. Heißer Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. Heißer Sand und die Erinnerung daran, dass es einmal schöner war. Witzbolde unter den Schluckspechten dichteten den Text um in »Heißer Durst und eine Leber in Gefahr«. Im Oktober 1962 erschien in den USA ein Song, der die Debütsingles der Beatles und der Beach Boys, die fast zum gleichen Zeitpunkt auf den Markt kamen, in den Schatten stellte. Der Rhythmus dieser Aufnahme ist ebenso swingend wie kraftvoll und locker losmarschierend. Der ausgefeilte Gesang wechselt virtuos zwischen Falsett in höchsten Tönen bis zu Bassgesängen in tiefster Grummellage, zwischen Solo und ausgefeiltem Satzgesang. Die Falsettstimme kippt manchmal frech und witzig in Kreischtöne und sorgt für einen besonderen Unterhaltungswert, der dem amerikanischen Quintett The Four Seasons gelungen war. Big Girls Don't Cry. Die Four Seasons hatten im Jahr 1962 gleich zwei hörenswerte Top-Hits in den Charts, Sherry und Big Girls Don't Cry. Die Kramladen-Rückschau ins spannende Jahr 1962, vorne mit Volker Rebell, geht zu Ende mit einem kleinen Potpourri von Songs, die vor 50 Jahren eine Rolle spielten, darunter The Young Ones von Cliff Richard and the Shadows, Dream Baby von Roy Orbison und The Locomotion von Little Eva.
The Young Ones, darling, we're the young ones, and the young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Sitting in the la-la, waiting for my ya-ya, huh? Sitting in the la-la, waiting for my ya-ya, huh? It may sound funny, but I don't believe she's coming, Hey, baby, hurry, don't make me worry.